Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von New Generation Art Collector. Heute bin ich in Frankfurt und bin jetzt auch das erste Mal dann tatsächlich bei einem Sammler. Und zwar bei Tyrone von A Private Collection. Und bevor ich jetzt irgendwie hier was Falsches erzähle, vielleicht kannst du einfach kurz was zu dir sagen und ein bisschen erzählen. Einfach nur, damit die Leute wissen oder die Zuhörer wissen, mit wem ich jetzt heute hier sitze.
Ja, der volle Name ist Tyrone Vincent.
Entschuldigung.
Ich bin tatsächlich ein sogenannter Showproduzent oder Eventproduzent. Mache das Ganze schon eine ganze Weile und habe vor 25 Jahren angefangen, Kunst zu sammeln. Das macht mal mehr und mal weniger intensiv, aber doch bestehend über eine ganze Zeit. Und da sind mittlerweile echt eine Menge Werke draus geworden. Und ich bin jemand, der mit seiner Kunst lebt, und zwar in seiner Wohnung. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
In der Wohnung sitzen wir jetzt auch, und man muss sagen, ich meine, das sieht man jetzt natürlich nicht, aber man kann sich ein paar Videos auf YouTube und auch über deinen Instagram-Kanal angucken. Du lebst mit den Sachen und du lebst auch sehr ästhetisch mit den Sachen, würde ich sagen. Also es hat schon ein Konzept in sich. Und was mir jetzt zum Beispiel aufgefallen ist, das hatten wir auch eben kurz schon im Vorgespräch, es gibt keine Zeit, auf die du dich festlegst, sondern es ist natürlich, es übergreift mehrere Jahrhunderte tatsächlich, kann man sagen, bis in die Gegenwart. Und trotzdem hat man so ein stimmiges Gefühl. Also das hat mich auch im ersten Moment, auch als ich das erste Mal auf die Sammlung aufmerksam geworden bin, schon sehr erstaunt, dass das, obwohl die Sachen teilweise, wenn man sie jetzt im ersten Moment nebeneinander halten würde, ne, also du weißt, wie ich das
Ja.
meine, und trotzdem hat, also wo ist da sozusagen die Schnittmenge? Also ist das für dich, wo kommt das her?
Ich weiß genau, was du meinst. Es gibt Sachen, da sage ich immer zu, die scheppern ganz ordentlich.
Ja.
Wir haben uns ja ein paar Sachen angeschaut, wo das Rudolf Nicolai ist, diese große Wandreliefarbeit aus den 69er Jahren. Und dann gibt es, wie du schon gesagt hast, auch klassische Arbeiten, die mit der europäischen Hochkultur zu tun haben, ob das Dürer ist, ob das Francisco de Goya ist. Ich mag selber sehr gerne grafische Arbeiten, so habe ich auch angefangen. Ich liebe Grafik heute noch, ist ja, darf man keine Angst haben, auch wenn es draußen verpönt ist.
Ja.
Ich glaube, die Grafik, die ich habe, unterscheidet sich ein bisschen. Ich habe auch Contemporary-Grafik, die man sich noch nicht ansehen kann, weil ich einfach momentan keinen Platz habe. Aber das ist so, meine Liebe zu Papier ist ja offensichtlich, ich glaube, das
Ja,
merkt man auch.
kann
Aber ich lebe mit der Sammlung, wie ich als Mensch lebe, und zwar in 360 Grad. Ich bin kein Institut, das heißt, ich muss mich nicht fokussieren. Ich glaube daran, dass man sich eine Expertise erarbeiten muss,
Ja.
aufbauen muss, über das Sehen, über das Verstehen. Manche Sachen kann man nicht verstehen, aber man sollte sie trotzdem auseinandernehmen, um festzustellen, warum ist man emotional berührt. Und dann grenzt sich das langsam ein, welche Arbeiten man mag und so gut findet, dass man sie gerne zu Hause haben möchte.
Schön. Also es ja auch passt insofern ganz gut, weil ich hatte das in der ersten Folge mal gesagt, dass man, weil ich natürlich jetzt auch als Kunsthistoriker immer dann irgendwo über die Sachen spreche, aber man muss das nicht. Also man muss da kein, um anzufangen, muss man kein Experte sein, sondern das würdest du wahrscheinlich auch, man wird dann irgendwann zum Experten. Und du kannst einem halt auch zu allen Sachen echt gute, viele Sachen. Also es ist jetzt, ne, also
Das
man.
liegt daran, dass ich kann dir zu den Sachen was erzählen, weil es meine Sammlung ist. Also
Ja,
ich kann dir
genau.
sagen, das ist wichtig. Ich bin jetzt keiner, der zu einem Art Advisor geht, wie das im Neudeutsch heißt. Ich weiß gar nicht, gibt es ein deutsches Wort dafür?
ja, Kunstvermittler, glaube ich. Aber das Problem da tatsächlich, kann man vielleicht kurz einschieben.
Kunstvermittler klingt für mich nach Schule.
Genau, ja, genau, tatsächlich. Also ich habe das, Kunstvermittler ist eigentlich die deutsche Übersetzung, sage ich jetzt mal. Und das
Für Art
perfekt.
Advisor?
Ah, ja,
Ratgeber ist eigentlich Advisor,
ja, gut,
Kunstratgeber.
aber da muss man auch sagen, dass im Englischen dieses Art Advisor auch eine relativ neue Erfindung ist, weil es sich eben mehr nach Ratgeber anhört. Früher hieß das auch anders.
Okay.
Das hieß Consulter früher,
Ja,
Art
Art
Consulter.
Consultant.
Und das ist natürlich der
Richtig.
Vermittler.
Ja,
So,
klar.
das haben die jetzt aus marketingtechnischen Gründen wahrscheinlich umgestellt. Aber ich finde Kunstvermittler, da habe ich oft das Problem, wenn ich das Wort benutze, dass dann Leute immer an die Leute denken, die im Museum die Kunst vermitteln.
Ja, gibt's
Also
auch. Ja.
Kunstvermittler hat man eigentlich
Das
eher,
gibt's
glaube
immer
ich,
noch, ja.
gibt, genau, gibt, okay, ja, aber die sind im Museum die den Leuten die Kunst vermitteln. Deswegen ist ein bisschen, deswegen ich bleibe auch immer beim Art Advisor irgendwie auf jeden Fall, ja. Aber du machst die Sachen, du arbeitest dich selber, also arbeitest du dich rein vorher?
Ja, also am meisten reinarbeiten muss ich mich tatsächlich, wenn ich etwas entdecke, was ich kaufen möchte und ich gar nichts drüber weiß. Das passiert relativ selten, aber wenn du jetzt einen Künstler entdeckst, dann musst du verstehen, was zeichnet ihn aus. Also sagen wir beide sind online registriert bei einem Online-Portal und es geht um Online-Auktionen und du entdeckst eine Arbeit, wo du sagst, hey, die gefällt mir erstmal ganz gut, Dann verbergen sich ja für den normalen Betrachter dahinter Namen, die man bestenfalls noch nie gehört hat oder schlechtestenfalls schon mal gehört hat, weil dann wird es meistens teurer.
Dann wird's teuer, ja. Das stimmt. Ja, also das finde ich auch ganz interessant, auch mit dem sich auskennen mit den Sachen, weil ich habe das bei mir zum Beispiel bei manchen Sachen, also ich würde nicht empfehlen, Sachen einfach blind im Internet zu kaufen.
Das würde ich auch nicht.
Ja. Würde ich auch nicht empfehlen, aber manchmal, wenn ich jetzt einen Künstler kenne und ich kenne seine Sachen im Original und dann wird was online angeboten, was von der Technik und ich weiß sozusagen, wie die Technik... Das, also dann,
das hat wieder was, so, hat wieder was mit Wissen zu tun. Das genau, heißt, du das hast dir das so Feld erarbeitet rein,
genau,
das und dann überrascht dich das auch nicht, was du da gesehen hast. Aber ich bin auch jemand, der sagt, wenn es jetzt ein kleiner Betrag ist und man kann nichts verkehrt machen, dann kann man das riskieren. Aber ich mache es eigentlich eher nicht, weil wie viele Sammler bin ich voll. Das heißt, ich habe eigentlich keinen Platz mehr, um mir Dinge zu kaufen, die ich nicht wirklich, die ich nicht wirklich aufnehmen möchte. Das möchte ich einfach nicht mehr machen.
Und also ich weiß nicht, ich würde da auch Leuten eher tendenziell von abraten, weil schon alleine, das habe ich auch in der ersten Folge kurz, hatten wir es irgendwie davon, man muss auch Sachen einfach im Original sehen.
Ja, ist wichtig.
Wenn du halt so eine 3-Meter-Skulptur auf deinem iPhone siehst, das kommt halt nicht.
Es gibt Grundsatzdiskussionen. Wir sind ja gerade in der, also als Sammler beschäftigt einen das auch, weil, wie gesagt, wo geht man als Sammler hin, wenn man Dinge kaufen möchte? Ich bin jemand, der immer online auch dazu steht, dass er auf Flohmärkte geht.
Ja.
Und ich muss dazu sagen, ich habe auf Flohmärkten schon wirkliche Granaten gefunden.
Ja,
ich habe einen AR Penck auf dem Flohmarkt gefunden. Den kann ich dir nachher zeigen. Dann, ich finde die wildesten Dinge da. Und das ist so, ich gehe vielleicht im Jahr, wenn das Wetter schön ist, 40 Mal auf dem Flohmarkt. Und davon finde ich 10-mal interessante Sachen und 2 oder 1-mal was richtig, richtig Tolles. Einer meiner schönsten Käufe auf dem Flohmarkt ist ein Jugendstilrahmen von 1905, 1910. Völlig unbearbeitet, handgeschnitzt, habe ich gekauft an einem regnerischen Tag, weil der Flohmarkt nicht lief für 5 Euro.
Ja.
Und da ist meine Rahmen, lass ja Sachen regelmäßig rahmen, die ist fast ohnmächtig geworden. Die sagt, wie, what? Sie konnte es gar nicht fassen. Also man braucht immer das Glück auch ein bisschen des Bekloppten.
Aber ist das, wenn du jetzt auf dem Flohmarkt, also wenn man jetzt an Leute, die neu ans Thema rankommen, man muss sich ja auf dem Flohmarkt, glaube ich, auch dann ein bisschen auskennen, weil man muss ja Sachen sehen.
Was man machen muss auf dem Flohmarkt, ist die Kultur zu verstehen, in der man ist.
Ja.
Wenn man sieht, was Menschen auf dem Flohmarkt alles weggeben, dann muss man für sich selbst Wertigkeit lernen. Was hat einen Wert? Und dann ist man schon ganz, ganz schnell in so einem Begreifen von einem kulturellen Vermächtnis. Also sich mit Kunst auseinanderzusetzen und als Mensch in einer Stadt zu wohnen, wie ich das jetzt tue hier in Frankfurt, hat ja auch wahnsinnig damit zu tun, dass ich mein Umfeld verstehe.
Mhm.
Also wo bewege ich mich, was wird gekauft, was ziehe ich an? Also ein Bewusstsein für eine Wertigkeit zu entwickeln. Und das fällt mir auf dem Flohmarkt sehr, sehr leicht. Ich kann da super Schund von wirklich wertigen Gegenständen relativ genau unterscheiden.
Okay.
Das hat was mit der Handwerklichkeit zu tun, mit Materialik, mit dem richtigen Gefühl beim Gegenstand.
Ja.
Und das muss man wirklich üben. Da sind Flohmärkte gar nicht so schlecht.
Ja, sind nicht schlecht. Und da lernt man wahrscheinlich auch, so wie du es jetzt, also auf die Qualität einfach erstmal zu achten.
Man lernt Materialien
also
kennen.
Materialqualität.
Also man kann Metall kennenlernen, Münzen, Gabeln, Rahmen, Holz, Tische, Stühle, Plastik, Dreck, handgeschnitztes, edles Porzellan, Schundporzellan, japanische Ware, chinesische Ware. Ich glaube, man sollte wirklich am Anfang sich viele, viele Dinge anschauen und dann lernt man über die Zeit, also es ist mir gegangen, tolle Händler kennen, die einem Sachen in die Hand geben. Also ich bin mittlerweile, auch wenn ich sie nicht sammle, ich kann mittlerweile alte Gläser von neuen Gläsern unterscheiden. Ich kenne die Merkmale von antikem Glas, das noch wellig mit Blasen ist, zu neuem Glas. Und das sind alles Sachen, die man lernen sollte, um das Feld, für das man sich entscheidet, irgendwann auch zu verstehen. Man wird in dem Feld zwangsläufig sich eine Expertise erarbeiten, einfach über das Wissen wollen und das nicht Fehler machen wollen, aber Fehler gehören dazu. Aber ich kann jedem nur empfehlen, Flohmärkte sind super. Ich würde nicht alles kaufen, was ich da sehe, aber ich würde vieles anfassen, um zu verstehen, was ist gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch.
Ja. Also das mit dem Anfassen finde ich auch spannend, weil das ist auch so eine Sache für mich, wenn ich was kaufe, dann darf ich es halt anfassen.
Ja.
Also gar nicht jetzt, dass ich das dann viel mache, weil man muss die Sachen natürlich auch pfleglich behandeln, aber so dieses Privileg, und das ist ja das, was du jetzt beschreibst, auf dem Flohmarkt kann man halt hingehen und Silber und Gold, man kann oder Glas, man kann die Sachen in die Hand nehmen.
Man kann Silber riechen.
Man kann Silber riechen, ja, ja. Genau. Also das ist ja auch so eine Sache. Ja. Und so ist es, glaube ich, auch wenn man dann mal was kauft, auch vom Preis gar nicht, aber man kann eine Sache einfach anfassen. Ja. Oder man hat das Privileg, eine Sache im Zweifel berühren zu dürfen. Ja. Das finde ich schon spannend.
Und das kann ich mit der Sammlung zu Hause eben auch. Und das, wie du schon gesagt hast, man hat hier nicht die, ich lebe nicht in einem Museum, ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ja. Wie du weißt, öffne ich auch zwischendurch die Sammlung tatsächlich, auch wenn sie privat ist. Ich bezeichne es als private bürgerliche Sammlung, weil es eben keine industriellen Sammlung ist. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, bin selber Arbeiterjunge und habe mich einfach entschieden, statt Autos eben Kunst zu sammeln. Und das möchte ich mit anderen gern teilen. Und ich glaube, was wichtig ist, ist die Geschichte dazu, die teile ich sehr, sehr gerne. Und die Nähe, man kann den Sachen wirklich wahnsinnig nahe kommen, ohne dass ein Aufseher schreit, ja, Achtung, eben, Alarm eben. Oder passen Sie hier auf, muss man auch, ganz klar. Ich hatte einmal einen Zwischenfall, letztes Jahr hatte ich ja einen Tag der offenen Tür, ging so 2 Tage und da hat eine Kollegin mit dem Rucksack eine Sache erwischt und dann stand aber jemand neben dran und hat direkt aufgefangen. Und dann dachte ich mir so, ich Glück gehabt. Ja. Aber auch das ist etwas, was man aushalten muss. Wenn man den Schritt geht, ich muss davor immer nachdenken, gibt es Dinge, die ich so zeigen will, muss ich die wegstellen, Menschen brauchen Platz und wie gesagt, ich bin hier in der Wohnung und muss ja mal gucken, dass das Erlebnis nicht irgendwie auch einen Schaden nimmt oder so.
Aber das finde ich zum Beispiel auch spannend, also wie bist du dazu gekommen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich aktiv öffnen, also ich sag mal, also so nicht jetzt öffentlich, dass es hier Öffnungszeiten gäbe oder man kann rein und rauslaufen, aber du bist ja schon sehr offen einfach mit deiner Sammlung. Ich meine, wir sitzen in deinem Büro, das ist ja schon sehr, oder wir sind schon die Privaträume, in denen du dich hier bewegst, du wohnst hier, aber trotzdem kam irgendwann dieser Punkt zu sagen, ich will jetzt eben nicht so der klassische, was man ja auch dann in den irgendwo liest und dann, ja, jetzt ist es in eine Privatsammlung gegangen, jetzt sehen wir es irgendwie 20 Jahre oder 100 Jahre nicht mehr wieder.
Was lustig ist, also es gab ja früher auch die Belle Etage. Gibt es in Wien heute noch so alte Häuser, alte Gründerzeithäuser, und da gab es. Man hat früher gesocialized. Also diese Idee, Menschen zu sich einzuladen oder einen Bereich zu schaffen, wo sich Gäste aufhalten können, der ist schon relativ alt. Nur heute in der Neuzeit haben wir so eine Diskrepanz zwischen, ich stelle nach außen alles dar, also Instagram und Facebook und was nicht alles. Also ich teile eigentlich alles, was belanglos ist. Aber wenn es dann darum geht, den Leuten wirklich zu zeigen, wer man ist, fängt jeder an zu mauern, weil man sich seines Statuses nicht ganz sicher ist. Den Gedanken leben wir nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht und die Öffnung der Wohnung basiert tatsächlich auf einer Erfahrung, die ich in Amerika gemacht habe, während der Art Basel, Miami. Ich war eingeladen bei Javier und Monica Mora. Und das sind tatsächlich Sammler, die leben in Key Biscayne. Also ich habe Familie in Miami. Für die Leute, die es nicht kennen, Miami besteht eigentlich aus vielen Einzelinseln. Ja. Und da kann man dann fahren. Wir selber haben gewohnt Key Prickell. Also Key ist dann die Insel. Mhm. Dann gibt es Key Biscayne und Key schlag mich tot. Und die haben tatsächlich im Rahmen der Art Basel montags, dienstags immer offene Häuser, also Open House. Ja, cool. Und das sind aber Sammlungen, das muss man wissen, die sind millionenschwer. Ja. Also ich bin dann nach dem Termin bei den Moras weitergefahren. Ich wurde eingeladen und war dann bei Mr. und Mrs. De La Cruz. Und das ist eine Sammlung, die ist taxiert über 700 Millionen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also wenn die schon ihre Häuser öffnen, die Leute haben so eine Menge Spaß, sich das einfach anzuschauen. Das muss man sich vorstellen. In Miami, klar, ist das Wetter super schön. Man kommt da an, man ist registriert, akkreditiert, meldet sich vorher an. Es wird dann bestätigt und dann ist da Personal und man kann Plätzchen essen. Nicht in der Sammlung, aber es gibt Wasser, um zu trinken. Das fand ich irgendwie so nice, dass ich mir gedacht habe, ist das jetzt nice, weil es in Amerika ist, oder ist es nice, weil es einfach nice ist? Ja. Und dann bin ich mit dem Gedanken zurückgekommen und wurde aber gefragt zeitgleich von Urban Media Project hier in Frankfurt, die sowas vorbereitet haben, dass sie gesagt haben, hey, wir machen so ein Open Door in Frankfurt, wo Leute einladen können. Und das fand ich so toll, dass ich gesagt habe, okay, let's try it. Also ich wollte das probieren und das ist so eingeschlagen, dass ich über 220 Leute akkreditiert haben für 2 Tage. Also ich glaube, da lag ich dann schon fast in derselben Liga wie meine Inspiration in Miami. Ja, ja. Da hatte ich das Gefühl, es war so ein Tag, es war ein bisschen weniger Leute, die machen das auch nur 2,5 Stunden. Ich habe dann so gedacht, okay, 3-Zimmer-Wohnung, ich mache mal Slots. Ja. Und dann waren die Slots immer so 15, 20 Leute, hatten so 1,5 Stunden, dann durften die was trinken. Ich habe das dann alles sehr basic vorbereitet. Es gab auch Kleinigkeiten, so Snacks zu essen. Und dann war das aber so, dass die Samstags-Slot auf einmal alle weg waren, dann waren die Sonntags-Slot weg. Dann habe ich dann irgendwie davor noch mal einen Slot freigeschaltet, der war dann auch weg. Und dann irgendwann war ich an der Kapazitätsgrenze, aber das war eine tolle, tolle Erfahrung. Die Menschen wollen einander nahe kommen, ist das, was ich weiß, auch wenn wir uns anders verhalten. Und sie sind sehr, sehr neugierig, weil sie wissen wollen, wie Menschen leben.
Ja.
Und bei mir ist das Vehikel die Kunst. Also ich glaube, ich hätte jetzt auch Kuchen backen können oder Kochkurse in der Wohnung machen können.
Ja.
Aber man ist neugierig, wer ist der andere? Und bei mir ist das Thema tatsächlich die Kunst.
Aber glaubst du wirklich, dass das sozusagen jetzt, du hättest auch sagen können, ich mache jetzt hier, ich backe Plätzchen für alle.
Klar.
Und dann glaubst du nicht, dass die Leute auch kommen, um mal zu sehen, wie jemand lebt, der sammelt?
Glaube ich nicht. Also ich habe gehofft, dass sich die Menschen für Kunst interessieren. Das haben sie auch getan.
Mhm.
Aber ich glaube, es ist tatsächlich, hätte ich dieses, ich gehe mit dem Kunstthema ja genauso um, wie ich mit Kuchenbacken umgehen würde.
Ja.
Oder mit
okay.
irgendwas anderem. Ja. Also ich würde jedes Thema so mir aneignen, dass ich daraus eine Experience machen kann. Und mir war ja nicht wichtig, dass die Leute kommen, und das darf man niemals vergessen. Es geht nicht darum, dass man sich Bestätigung holt und die Tür aufmacht und die Leute sagen, oh mein Gott, ist das toll.
Ja.
Es ist eine bescheidene Dreizimmerwohnung. Es ist kein Loft. Das sind 84 Quadratmeter. Ich kann die Wohnung nicht kaufen, weil sie einfach eine Bestandswohnung ist. Das heißt, ich zahle hier Miete seit 20 Jahren schon. Es ist so, wie Menschen leben.
Ja.
Aber ich habe mir mein Leben einfach anders eingerichtet. Und dazu brauche ich die Kunst. Ich brauche Inspiration.
Okay.
Mir reicht eine Rauchfasertapete an den Wänden nicht. Und mir reicht es nicht, wenn ich nicht über jeden Aspekt meines Lebens nachdenke, wie ich das über die Kunst mache. Ich denke darüber nach, welche Schuhe ich anziehe. Wir denken alle darüber nach, wie wir essen, wie wir uns ernähren, wie wir CO2 sparen können. Warum sollte jemand nicht über sein Leben nachdenken mit Kunst?
Ja.
Und das wollte ich den Menschen ein bisschen präsentieren. Und ich wage auch zu behaupten, das ist gut geglückt, weil danach immer noch Frequenz kam, also haben immer noch Leute gefragt und haben sich interessiert, und jetzt steht tatsächlich der nächste offene Sommer an. Es wird zwei Termine
cool.
geben, wo wir wieder durch die Wohnung führen.
Okay, aber haben sich denn die Leute, als sie dann hier waren, dafür, also war sozusagen vielleicht eher, dass der Lock-Mechanismus, wir dürfen in eine Privatwohnung von Herrn XY rein, aber hier, als sie dann hier waren, haben sie gesehen, bei dir hängen die Wände, ich sage jetzt nicht voll gestopft, aber die hängen schon gut gefüllt.
Sie hängen gut gefüllt.
Sie hängen aber sehr, also man kann sich, wie gesagt, diese Videos, da sieht man das in Teilen, das ist schon sehr, also das hat schon Ästhetik, muss man ganz klar sagen, sieht schon wirklich gut aus.
Ich finde tatsächlich,
aber
auch wenn es gut aussieht, ich mag dich nicht unterbrechen, aber mir war es wichtig, dass es nicht so voll ist.
Ja,
ich will auch, dass die alle Platz haben und man die Sachen in Ruhe auch sehen kann. Für mich selber. Ich wohne ja hier selbst.
Ja,
und ich brauche die Wände nicht zu zapeziert mit Sachen. Ich hänge auch zwischendurch um, das weißt du ja.
Ja, aber war es dann so, dass die Leute dann doch irgendwie gemerkt haben, okay, hier ist jetzt vielleicht nicht nur eine blanke weiße Wand oder irgendwie ein 20-Euro-Bild von Ikea, sondern hier ist ein bisschen mehr drin als...
Weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke...
Weil blanke Wand ist für mich so der Horror.
Es gibt aber Leute, die hängen bewusst nichts an. Ich habe Freunde tatsächlich, die bewusst sagen, schenk mir nichts. Ich habe gerade mit einem Kollegen gedreht, kleinen Einspieler, der kommt jetzt irgendwie in ein, zwei Wochen. Dem hätte ich gerne was geschenkt. Er sagt, nein, ich möchte nicht. Ich liebe meine weißen Wände. Ich muss das Gefühl haben, dass mich nichts von nichts ablenkt.
Ja.
Das ist eine Haltung, die mich auch überrascht hat, aber es ist vielleicht einfach die Phase in seinem Leben. Das heißt nicht, dass es immer so bleiben muss, das heißt nicht, dass sich das nicht auch noch ändert, aber ich glaube, es ist eine Mischung. Die Leute wissen ja nicht, was sie erwartet. Wir haben das damals bekannt gegeben, man konnte 40 Wohnungen aussuchen, also 40 Wohnungen haben mitgemacht. Und ich wage zu behaupten, dass da noch andere Sachen dabei waren, die genauso spannend waren wie meins. Aber was wirklich aufgefallen ist, war die Kombination aus erlebtem Leben, also die Frankfurter kennen mich ja tatsächlich, und dann aber noch zu sagen, hey, es gibt hier einen anderen Twist. Also es ist nicht nur die Person, die unterwegs ist, international arbeitet, sondern es gibt noch den Twist Kunst. Und dann den Leuten zu erklären, warum sammelt man, wie sammelt man und wie haben die Sachen in der Wohnung Bestand, dass man sie nicht ständig wieder rausschmeißt und neu hängt, weil man bei sich als Mensch ankommt. Wir zeichnen uns ja durch so einen Chor aus, unseren Charakter.
Mhm. Aber wenn du jetzt, also du hast eben gesagt, du hast noch ein Lager sozusagen.
Ja, es gibt ein Außenlager.
Du kaufst schon mehr, als du Platz hast.
Ja, also ich meine, das ist wie mit Klamotten.
Ja.
Frauen kaufen Schuhe, du hast nur zwei Paar, du hast nur zwei Paar Füße. Jetzt lachst du wieder, Männer kaufen Sneaker.
Also ja,
ich kenne Männer, die haben Sneaker-Sammlungen, die werden alles sprengen, was ich an Kunst jemals besitze.
Ja,
das ist ganz einfach so. Ich meine, klar, was mich ein bisschen traurig macht, ist, dass man irgendwann wirklich besitzt. Und zwar so viel besitzt, dass es nicht mehr so zu zeigen ist. Das ist ein bisschen traurig, aber ganz im Ernst, es sorgt auch dafür, dass man sich immer wieder erneuert, weil man weil man sich überprüfen kann, die Sachen, die im Lager verschwinden, sage ich mal. Im Englischen würde man Storage dazu sagen. Man kann die wieder rausholen und sehen, ob man sie immer noch liebt, ob man sie neu liebt, ob man sie anders liebt. Also ich wage zu behaupten, dass ich die Sachen, die im Lager sind, alle noch im Kopf habe und mich auch teilweise wieder freue, wenn ich Dinge mal abhänge und was anderes wieder hinhänge. Wir haben vorhin drüber gesprochen, für die neuen Termine werde ich tatsächlich die Sammlung wirklich, wirklich grundsätzlich umhängen, weil es Dinge gibt, die jetzt in Ausstellungen gehen. Manche anderen Sachen hingen 2 Jahre, weil ich die echt immer gerne sehe. Und ich will mich selber mal zwingen, wieder was Neues für mich zu entdecken. Und mit mir selber dieses Spiel zu spielen, als Katz und Maus und zu sagen, hey, erneuer dich mal, weißt du so, lass es doch nicht immer so gleich. Das finde ich, glaube ich, sehr, sehr spannend.
Nee, gleich, genau, also absolut. Ich wollte auch gar nicht jetzt darauf hinaus zu sagen, die Sachen liegen jetzt im Depot rum und die sieht keiner, sondern ich habe das Gefühl, wenn man, also es gibt sozusagen, du kannst entweder dir Sachen kaufen, es müssen auch gar nicht Bilder sein, und die an die Wand hängen, um deinen Raum zu dekorieren, oder du kannst dich halt wirklich als Sammler, also nicht jetzt wirklich, dass es besser wäre, aber du kannst, wenn du dich als Sammler irgendwie verstehst, kaufst du erstmal per se um des Sammelns willen. Und dann merkst du, okay, ich kann halt nur einen gewissen Teil irgendwie aufhängen.
Das weiß ich, das kann ich. Guck mal.
Nee, das sind so Sachen,
das ist so, ich das ist immer so spannend, wenn ich das so höre, wenn jemand mit mir darüber spricht. Ich sehe das gar nicht so. Also ich finde, was mich am meisten nervt, ist, dass es so viele Sachen sind.
Ja.
Tatsächlich, wirklich, ich hätte nie damit gerechnet, wenn du mir das vor 20 Jahren erzählt hättest, dass ich mal ein Lager haben muss, um die Sachen zwischenzulagern. Ja. Das ist ja nicht der Gedanke. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, ey, ich habe hier 10 blaue Kaffeetassen, ich brauche noch 12 und noch 14 und noch 16, weil ich einfach blaue Kaffeetassen sammle. Das ist es auch nicht. Es gibt Phasen in der Sammlung, wo ich tatsächlich nicht ankaufe. Dann gibt es Phasen in der Sammlung, wo der Fokus mehr auf Malerei liegt. Dann gibt es Phasen in der Sammlung, wo du mehr Papierarbeiten hast. Dann habe ich eine Phase, wo ich nur Skulpturen kaufe. Das ist ganz verrückt. Also es hört das über die Reflexionen erfährt man dann selber wieder über sich, dass man das gar nicht so strategisch macht. Also ich bin nicht so der Mega-Stratege.
Ich habe das auch. Also ich finde das immer spannend, wenn Leute einem auch teilweise erzählen, auch meistens im Nachhinein natürlich, aber das wird dann so abstrahiert, als hätte man da ab Tag X so einen Plan gehabt und nach 20 Jahren Sammlung sagt man, ja, das habe ich dann gekauft und dann war natürlich klar, dann brauchte ich noch sowas und so. Also meiner Meinung nach stimmt das natürlich nicht.
Ach, das gibt es.
In den wenigsten gibt es natürlich.
Also wir wissen ja beide, dass es Blutschit-Märkte gibt. Und wenn man sagt, hey, ich muss umschichten, dann weiß man, dass wenn man umschichten muss und es hat eine Relevanz, dann kann man nur gewisse Werke kaufen, dass die den Geldwert speichern und nicht verlieren. Ja. Das hat aber dann wieder nichts mit klassischen Sammlungen zu tun. Ja. Klassische Sammlung ist immer die Liebhaberschaft von etwas. Und die dehnt sich im Zweifel über die Zeit einfach aus, weil man mutiger wird, weil man breitere Schultern bekommt, weil man sich selber mehr zutraut, weil man sich auch gegenüber Leuten, die Leute haben ja manchmal das Gefühl, man hat eine Klatsche, wenn man Kunst sammelt. Die einen sagen, hey, warum fährst du nicht in Urlaub für die Kohle von dem Zeug? Und dann denke ich mir so.
Habe ich noch nie von gehört.
Ja, das ist so wirklich wahnsinnig. Und ich kenne auch Leute, die sich enorm verbiegen müssen, um zu sammeln. Ja. Es gibt auch noch mal tolle Vorbilder. Also nicht nur Javier und Monica Mora, die mich inspiriert haben zu diesen Tagen der offenen Tür, sondern es gibt auch die Geschichte von Herb und Dorothy Vogels in New York, die ja beide angestellt waren. Eine war Postbeamte, der andere hat irgendwas anderes gemacht. Und die haben es über 40 Jahre geschafft, sich eine der wichtigsten privaten zeitgenössischen Sammlungen der Welt zuzulegen. Mit 4,5 Tonnen Kunst in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Das gucke ich mir dann auch wieder an und weiß, davon bin ich noch Lichtjahre weg. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich dahin möchte, aber es beweist einem, dass es kein Limit gibt. Man kann das selber für sich festlegen. Und das gilt für die Sachen, die man sammeln möchte, wie man sammeln möchte, was man sammeln möchte und wie sich das entwickelt. Hätte man mir irgendwann gesagt, dass es so ein riesiger logistischer Aufwand ist, das ist, ja, ich weiß, dass du lachst, aber
nein,
weil ich
an Sachen denken
will. Das ist ja irrsinnig. Ja, also, weißt du, wenn du Sachen abholen musst, dann musst du sie reinigen. Wenn du alte Gemälde hast, musst du sie auf Schädlinge untersuchen, auf Holzwürmer. Du musst eine Analyse machen, um zu sehen, gibt's Schadensfälle. Du musst eine Bestandsaufnahme machen. Dann hast du ein Lager, es muss beheizt sein. Du musst manche Sachen vibrationsarm lagern, dass die Farbe nicht abplatzt. Dann wissen wir, haben wir vorhin drüber gesprochen, im Vorgespräch, manche Dinge vertragen tragen kein Licht. Manche brauchen Licht, dass sie besonders gut wirken. Dann hast du verschiedene Sammlungsgebiete. Du hast eine Grundlage Öl auf Canvas. Du hast Papierarbeiten. Du hast Collagenarbeiten. Du hast Acryl auf Papier. Das ist ein Wahnsinn. Das hätte man, ja. Da hättest du mir das erzählt. Für mich waren es am Anfang nur Dinge, die ich so hübsch fand, dass ich sie an die Wand haben wollte, nee. Dass ich darüber natürlich intuitiv in eine Kennerschaft reingerutscht bin und du heute wirklich starke Arbeiten erlebst, die auch viel mit einer Person zu tun haben. Das war das pure Glück und viel lesen und viel mit auseinandersetzen. Aber das, die einen steigen so ein, die anderen steigen so ein.
Aber ich denke, das gehört auch, glaube ich, ohne, also ich, vielleicht, wenn man jetzt neu an das Thema rankommt, man hört jetzt solche Sachen. Das ist natürlich erstens nicht vom ersten Tag an so. Man braucht nicht erst ein Lager und dann kann man anfangen zu sammeln. Aber ich denke, man sollte sich trotzdem von Anfang an mit einer gewissen Verantwortung einfach um die Sachen kümmern. Also es gibt auch Leute...
Nein. Da widerspreche ich dir. Ich dachte ja auch, warum? Weil wie ich angefangen habe, habe ich nicht darüber nachgedacht, wie ich das Zeug lagern muss. Okay. Ich habe es an die Wand genagelt, bestenfalls. Okay. Und wenn wir beide wissen, du gehst genauso oft wie ich in Künstlerateliers, wie Künstler mit ihren Sachen umgehen,
ja, eben.
Dann sind wir bei der menschlichen Komponente, dass keiner... Du wirst auf die Dinge aufpassen, die dir gefallen.
Genau.
Und die Dinge, wo du sagst, schmeißt in die Ecke.
Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus, weil soll jeder machen, was er will, aber meine Meinung ist, wenn die Sachen dann zu einem Sammler kommen, muss wenigstens der sich ein bisschen darum kümmern, weil der Künstler macht es nicht.
Es gibt Sammler, die machen es
nicht. Manche Sammler machen es auch nicht, genau. Und wenn man auch, man hört ja, wir haben da auch jetzt drüber gesprochen, ja auch Sachen, die du dann irgendwo auffindest oder so, die teilweise halt in Zuständen sind, dass du sie eben restaurieren lassen musst. Ja. Klar, das machen halt nicht alle, nur ich denke mir, wenn man jetzt mit der heutigen Sichtweise daran geht, kann man schon ein Auge einfach dafür haben, dass man sagt, okay, ich hänge jetzt vielleicht für die Zuhörer, ich weiß nicht, so Street Art Print, das ist bei mir zum Beispiel unter anderem auch ein Thema, den hänge ich jetzt vielleicht nicht so hin, dass der am Tag 10 Sonnenstunden abbekommt.
Das wäre ein böses Learning, aber
genau,
Achtung, du hast Dinge gelernt.
Ja, genau.
Unabhängig davon, dass du Kunsthistoriker bist. Ja. Ich musste auch Dinge lernen. Ich weiß noch, wie ich gemeint habe, ich könnte selber auf und abhängen. Und dann fällt dir mal ein Rahmen runter, der noch im tadellosen Zustand war. Und dann auf einmal hat er eine Macke. Das bricht dir das Herz. Das wirst du ganz hart, ganz schnell lernen, wenn es für dich ein Hobby ist und eine Leidenschaft und eine Dedication, die du leben willst, dann wirst du lernen, mit den Dingen, die du schätzt, gut umzugehen. Ja. Und das betrifft ja nicht nur deine Hobbys, das betrifft die Menschen, das betrifft die Dinge, die du tust, das betrifft die Arbeit, das betrifft die Freundschaften. Das ist so, you know, wir wissen das nicht von Anfang an. Und nochmal, ich bin einer der schlimmsten gewesen überhaupt. Meine Mutter hat die alten Sachen, noch zu Hause. Ich habe angefangen mit 18, während sich meine Kollegen irgendwie so aus der Wochenzeitung so barbusige Schöne in Spind getackert haben, gab es dann bei mir so Kunstpostkarten von Dali und so Krimskrams. Und da haben alle dann gedacht, ich habe eine Klatsche, weil sie gedacht, was ist denn das für ein Zeug? Und weißt du, so von Dali gab es ja schöne surrealistische Motive, damals auf Poster. Die hat man in Plattenläden gekauft. Ich habe bis heute immer noch eine hohe Affinition auch mit Musik über die Arbeit. Und deswegen habe ich damals da meine Poster gekauft. Aber wenn du heute so ein Poster auf dem Flohmarkt findest, musst du auch 300-400 Euro dafür zahlen, weil es die Editionen nicht mehr gibt. Ja. Die habe ich alle meiner Mutter gelassen, wie ich ausgezogen bin. Aber das war der Anfang des Auseinandersetzens mit künstlerischen Motiven. Ja. Und das zu einer Zeit mit 18, wo du eh schon verwirrt bist. Und dann trotzdem aber zu sagen, das ist der Schritt, den ich gehen möchte. Und daraus ist irgendwann ein unglaubliches, also ist unglaublich, nicht im Sinne von unglaublich, aber unglaubliche Sammlung geworden, weil es mein Leben ja ist.
Auf jeden Fall. Bei mir zum Beispiel dieses Thema, du hast gerade gesagt, das mit dem Vergleich zu Gleichaltrigen, bei mir war das erste Mal so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, bei mir läuft irgendwas, sagen wir mal, anders, als ich mir das erste Mal statt der neuen PlayStation für das Geld Kunst gekauft habe.
Oh ja.
Wo sich halt alle meine Freunde so, PlayStation und...
Was hast du da gekauft?
Das müsste ich jetzt überlegen.
Wenn die PlayStation daran glauben muss, dann unterstelle ich dir, dass du es weißt.
Ja, klar.
Weil die bösen Käufe, ich nenne sie immer die bösen Käufe.
Nee, ich überlege gerade nur, weil ich jetzt gesagt habe, mit dem gleichen Geld, aber so ungefähr, das war damals auch eine Druckgrafik, irgendwie sowas. Aber das war das erste Mal, wo ich so dachte, ich meine, klar, es klingt jetzt nur eine Spielekonsole, aber so in dem damaligen Ne, das sind halt schon so Mechanismen, die irgendwie zählen. Dann anstatt sich FIFA und eine
Blazing zu kaufen. Ich nenne die bösen Käufe die, die wehtun.
Ja, genau.
Weil sie wirklich böse sind. Sie machen dir eine Menge Freude, aber ich hatte das letztens gerade, es ist auch eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Ich wollte ein Stück für die Sammlung kaufen. Es war ein Gemälde von Willi Sitte. Und das war ein hartes Jahr. Es war finanziell einfach ein hartes Jahr. Und dachte mir so, hey, weißt du, so ist nicht viel passiert. Guck mal, ob du dir nicht irgendwie so eine Gratifikation in Form von so einer Arbeit irgendwie zulegen kannst. Und dann ist dieses Biest einfach über 25.000 Euro geklettert. Und ich konnte das finanziell gar nicht leisten. Und das ist ein sogenannter böser Kauf, wo du einfach sagst, so hier, ich erinnere mich daran für den Rest meines Lebens, weil ich mich wirklich in diese Arbeit verliebt hatte. Aber es sollte einfach nicht sein. Das ist echt Wahnsinn. Und da muss man, ich glaube, wenn man Sammler ist, muss man auch leidensfähig sein. Weil man nicht alles sammeln kann und auch nicht sollte. Ich glaube, ein wichtiger Teil von Sammeln ist auch, sich zu prüfen und zu beschränken. Ja. Ich habe zum Beispiel, fragen mich auch viele Leute, ob es da so ein Verfahren gibt. Eines meiner sichersten Verfahren ist tatsächlich, eine Nacht drüber zu schlafen. Man muss dazu wissen, nicht bei allen Arbeiten hat man die Zeit und die Chance, aber bei vielen. Ja. Dann gucke ich es mir nochmal an und wenn ich am nächsten Tag immer noch dieselbe Emotion habe, will ich die Arbeit nochmal sehen und dann mache ich in der Regel ein Angebot. Und ganz, ganz wichtig, das sage ich, seit ich sammle, man sollte für das Sammeln von Kunst oder für irgendein Hobby niemals Geld ausgeben, das man nicht hat. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Weil gerade in dem Bereich Kunst sind diese Dinger mistteuer. Ja. Also man kann sich da auch leicht ruinieren. Ja. Dazu braucht man eine einzige Arbeit. Ja. Und ich denke, diese Abhängigkeiten braucht man einfach nicht. Das ist so, ich möchte mir keine Arbeit angucken und sagen, oh scheiße, da habe ich noch 20.000 Euro Schulden drauf und muss die einfach über 5 Jahre abstottern. Das macht keinen Spaß. Ja. Man guckt die Arbeit dann auch anders an. Die macht sie hat diesen Freudengenerator-Aspekt nicht mehr.
Ja, das stimmt. Vielleicht noch einmal, also böser Kauf, weil es bei mir in dem Fall, ich hätte mir ja stattdessen sonst die Konsole gekauft. Also es war schon.
Mir fallen auch mal 100 Sachen, die ich noch kaufen kann, stattdessen.
Aber, ja, das stimmt. Nee, aber zum Beispiel, es war für mich, oder ist es auch immer noch, muss man auch offen sagen, ich meine, ich bin noch Student, ich verdiene jetzt auch kein Heidengeld irgendwie, weil ich immer natürlich neben dem Studium gearbeitet habe. Aber meine Grenze war sozusagen immer, ich muss es immer aus dem finanzieren können, was aus meinem Income, was ich mir da zurückhalten kann.
Macht Sinn.
Ne, also, weil wenn du dann anfängst, das war so meine Sache, an deine Ersparnisse und an dein jetzt nicht Vermögen, aber so, weil dann wird das eine 200 km/h Fahrt auf der Autobahn gegen die Wand.
Das kann man machen, klar.
Nein, das will ich auch gar nicht jetzt. Mittlerweile ist das auch wieder ein bisschen relativ.
Aber Sammeln ist genauso gefährlich wie Spielsucht und genauso gefährlich wie jede Abhängigkeit.
Also sich selber, ich habe das gemerkt, gar nicht jetzt wegen der Preise oder so, einfach mir selber so eine gewisse Regel aufzuerlegen, auch, und wie gesagt, es geht da gar nicht so sehr um das Geld, sondern auch einfach, um nicht in so eine Wahllosigkeit zu verfallen.
Aber Regeln sind so brechend da. Also
das kann man dann wieder sagen. Ist also nicht so, als hätte ich das noch nicht gebrochen, aber einfach, um mir selber so, ne, meine Nacht drüber zu schlafen, mal drüber nachzudenken, brauche ich oder möchte ich es wirklich, wirklich, wirklich haben. Also das war für mich einfach so eine Sache. Wenn jetzt einer sagt, ich habe das Geld und das ist gut.
Es gibt Arbeiten, die habe ich tatsächlich nach so einer Bedenkphase nicht gekauft, obwohl ich davon überzeugt war und fand sie auch wirklich gut und habe auch heute immer noch, wenn ich Arbeiten von solchen Künstlern sehe, immer noch ein sehr gutes Gefühl. Aber man muss ja irgendwann entscheiden, gebe ich das Geld aus und kommen sie in die Sammlung. Man wird viel Zeit mit diesen Arbeiten verbringen.
Ja.
Bestenfalls eine Lebenszeit. Und dann muss man davon überzeugt sein, dass man die Geschichte spürt, dass man das spürt, was der Künstler versucht, einem mitzuteilen oder auch nicht. Manchmal gibt es keine Inhalte dazu, sondern es sind einfach nur stimmige Arbeiten, die man genießen kann. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Mechanismus. Wahllos ist ein gutes Wort, das darf man nicht.
Weil dann wird es hart. Dann wird es hart. Zum Beispiel eine andere, jetzt gar nicht Regel, aber vielleicht hast du auch sowas Vergleichbares. Ich habe irgendwann gemerkt, auch das ist auch ein Prozess und der ist auch noch lange nicht abgeschlossen, also ich bin ja noch am Anfang, aber ich habe irgendwann gemerkt, ich suche in allem, was ich mir angucke, gewisse Dinge. Bei mir ist das persönlich meistens die Reduktion, also ich finde Sachen dann spannend, wenn ich das Gefühl habe, der Künstler hat so wenig wie möglich nicht jetzt gegeben, aber es ist so wenig wie möglich auf der Line oder gemacht, aber es funktioniert trotzdem.
Ich weiß, was du meinst. Also er hat wahrscheinlich sehr, sehr viel gegeben.
Nein, er hat natürlich alles gegeben.
Weil in der Folge, wenn man reduziert, ich glaube, reduzierte Arbeiten sind die härtesten.
Absolut.
Weil also man sich hinter nichts verstecken kann.
Ich will jetzt hier nicht mit den großen Zitaten, ich kriege das Zitat, aber einen Satz, der sich wirklich, das ist jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, war das so ein Aha-Effekt, hat mir mein Deutschlehrer damals gesagt, es gab wohl irgendwie, ich kriege das Zitat jetzt nicht wörtlich, aber hat irgendwie Goethe an Schiller oder andersrum, ist auch völlig wurscht, aber einen ellenlangen Brief geschrieben und hat sich am Ende dafür entschuldigt, dass der Brief so lang geworden ist, weil er hätte nicht so viel Zeit gehabt. Und sagt dann, hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich dir auch einen kürzeren Brief geschrieben. Und diese Denkart, es gibt jetzt Leute, die können mir jetzt sagen, wo das genau herkommt, ist auch egal, aber diese Denkart fand ich so spannend, dieses viel investieren und dann vermeintlich wenig, jetzt natürlich nicht im Wert, sondern so. Und da merke ich schon, dass ich da nach suche, dass ich weniger beschränkt bin auf Epochen oder solche Sachen, sondern dann, wenn ich das Gefühl habe, da funktioniert eine Sache mit dem Mindestmaß an was auch immer, Technik oder so, dann bin ich angefixt. Und dann, also ich habe in der anderen Folge was erzählt, auch da ging es auch um die Räumlichkeit auf einer Zeichnung, und die funktioniert einfach mit einem Mini-Maß an künstlerischem Produkt in Anführungszeichen. Ja, ja. Und das finde ich einfach. Und solche Sachen muss man, glaube ich, aber auch lernen und reflektieren. Und irgendwann merkt man das oder man merkt das auch nicht. Aber das kommt so mit der Zeit. Und dann merkt man auch vielleicht am Anfang hat man Sachen jetzt, okay, die gefallen einem immer noch gut. Aber die waren jetzt dann, war auch so eine Ausprobierphase, so wie du ja auch eben gesagt hast. Also es sind halt schon so, nicht so, man geht nicht so hin und sagt, okay, ich sammle jetzt das und das und das. Und
ja, ich glaube, die Ausprobierphasen sind bei allen Leuten unterschiedlich.
Ich glaube, dass das alles eine einzige Ausprobierphase am Ende des Tages ist.
Aber also wenn ich heute Feedback zur Sammlung bekomme, bin ich immer froh, wenn die Leute ein Feedback geben, dass ihnen das auch gefällt. Also es muss mir gefallen, ganz klar. Ich glaube, ich brauche auch diese Rückbestätigung, brauche ich nicht so sehr. Aber es ist immer schön, wenn die Leute nach Hause gehen und sagen, hey, es hat mir Freude gemacht, das auch zu erleben und zu sehen. Weil wie gesagt, man wird nicht denselben Geschmack haben mit anderen Leuten, aber ich würde mich schwer tun, und das ist eine Sache, die ich ja feststelle, wenn ich auch auf den Messen bin, und du weißt ja, ich bin viel unterwegs, das sind im Jahr etliche Kunstmessen, die man sich einfach anschaut, einfach weil es ein Training ist, man wissen will, wie andere einkaufen, was gezeigt wird.
Also auch Tipp was für alle, die zuhören, rausgehen
immer
und angucken, und wenn man die Zeit natürlich hat, man muss auch sein anderes Leben leben, aber in Museen, in Galerien, in Ausstellungen, auf die Messen. Und gar nicht wegen jetzt was kaufen oder so. Ich glaube, einfach gucken.
Das sind schöne Erlebnisse.
Mit den Leuten auch reden. Also was ich zum Beispiel jetzt, wir haben uns jetzt hier getroffen. Ich finde es einfach toll, wenn Leute so über ihre Sachen reden können.
Ja,
es geht jetzt gar nicht darum, ob mir die Sachen jetzt persönlich, ob ich mir das jetzt in die Wohnung hängen würde. Das
ist niemals relevant.
Es ist doch toll zu sehen. Und so ist es eben auch, und wenn man auch mit guten Galeristen redet. Weil die einfach, oder mit leidenschaftlichen Galeristen, weil die natürlich da Bock auf ihre Sache haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, was ist gut, was ist schlecht.
Ja, okay, aber jetzt gut im Sinne von, nein, ich meine nur, also wenn man mit, vielleicht auch in kleineren Galerien, aber die Leute sind im Thema, die haben Leidenschaft. Also man muss ja auch, das muss man vielleicht sagen, viele Galerien sind gar nicht so rentabel. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Masse, und das ist ja auch, soll jetzt auch gar nicht, aber was ich damit sagen will, da ist einfach viel, viel Leidenschaft. Und in Leidenschaft steckt halt auch Leid. Also ne, das wie Kunst,
das gilt, auch Leiden. Gilt auch für Sammler. Genau. Das ist, wie oft und ich Urlaube das, verschieben musste, weil man einfach das Geld einmal ausgegeben hat und man kann es nur einmal ausgeben. Oder man einfach man Dinge anders planen muss, weil man sich entschieden hat, eine wundervolle Arbeit zu kaufen. Man muss belastungsfähig sein. Ich glaube, aber es gehört zu einem guten Hobby mit dazu.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, Kunstsammeln ist ein Unterschied zu anderen Hobbys. Einfach was die Dynamik angeht und was der Austausch mit Menschen angeht, das ist wirklich fast einzigartig. Aber man muss raus, man muss sich alles anschauen. Das ist ganz wichtig. Man muss ja auch verstehen, wenn man selber ist, was gefällt einem. Ja. Dem einen gefallen Skulpturen, dem anderen gefällt Grafik, dem anderen gefällt nur Ölmalerei, dem anderen gefällt Fotografie. Das ist immer unterschiedlich.
Was ich habe mir dann die Sachen, die es über dich gibt und über deine Sammlung alle angeguckt oder
durchgelesen.
So? Ja, ich habe mit dir, also die Videos und die Interviews habe ich mir angeschaut. Du hattest mir auch Sachen geschickt. Mhm. Und ein Satz, der wirklich, wo ich gedacht habe, das wollte ich dich unbedingt fragen, weil das auch so ein bisschen ja, dann auch Fragen verkauft, man was gibt man was weg. Du hast, ich hoffe, das ist jetzt kein Zitat, aber du hast so sinngemäß gesagt, die Sachen, oder du bist dir bewusst, dass die Sachen hier nur einen Zwischenstopp in deinem Umfeld machen.
Ja.
Und also das so mal zu formulieren oder mal von jemandem zu hören, fand ich so, weil das, also da habe ich gedacht, okay, ja, genau, weil dann geht man auch viel lockerer an so, weil ne, ist nicht so dieses Besessen, und man merkt es bei dir, aber du hast nicht so diesen besessenen Besitztrieb, würde ich
Der
sagen.
wird nicht,
Über, genau,
da
ja,
wird das
genau.
so.
Aber es gibt ja, also das ist ja, und es gibt sicherlich Leute, die da vielleicht auch unter dem Konzept irgendwie sammeln, dass sie halt so ein, und ich will das auch, will auch Sachen gar nicht werten. Nur dieser Satz, dieses, ich weiß, das ist, dass die Sachen, oder du hast sogar gesagt, du bist dankbar dafür, dass die Sachen einen Zwischenstopp in deinem Umfeld machen. Das fand ich ein richtig. Das hat mich echt, weil ich dachte so, ja, das ist, wenn man so da dran geht, dann ist das wirklich, weil dann realisiert man auch dieses Privileg, was man hat, dass
Ja,
jetzt
man wird,
gewisse Sachen
man,
bei einem
ja,
sind,
man
ja.
wird also mit wahnsinnig entspannter.
Und das fand ich toll.
Eine der größten Quellen, tolle Kunst zu entdecken, ist ja nicht nur der primäre oder sekundäre Kunstmarkt. Primäre Kunstmarkt sind die Galerien, sekundäre Kunstmarkt sind die
Ja.
ganzen Auktionen, den ganzen Kram. Sondern wenn man jetzt wie ich aus einer Arbeiterfamilie kommt und nicht über unlimited Geldmittel verfügt, muss man sehr kreativ Verbindungen aufbauen. Man muss eigentlich an die Kreuzungen, an die Verbindungen, an die Intersections gehen, wo Dinge auch mal vorbeifliegen, die vielleicht noch nicht so hoch gehandelt werden. Und das ist ein großes Glück, dass man sich so ein Infrastrukturnetz aufbaut. Aber was man da auch lernt, wenn ich bei Auflösungen bin, wenn Nachlässe aufgelöst werden, es bleibt immer etwas übrig. Und wenn solche Sammlungen aufgelöst werden, dann sagen wir jetzt einfach mal, ich falle irgendwann in die Kiste, meine Familie interessiert sich einen Schund für diesen Kram. Ich habe eine einzige Tante, mit der ich mich zum Thema Kunst austauschen kann, aber die Leute fragen mich dann auch immer, warum ist denn alles beschriftet bei dir? Also ich habe jetzt keine Nametags, aber die
Ja,
Rückseiten
die
sind immer
Rückseite.
komplett beschriftet, weil ich Angst davor habe, dass diese Menschen in der Unwissenheit Dinge einfach wegschmeißen oder verramschen, weil ich erlebe, wie oft
Das
tolle,
passiert, ja.
qualitätsvolle Dinge einfach verschwinden, weil sich keiner damit auseinandergesetzt hat und die Person, die sie verwaltet hat, ich bin ja in dem Fall dann der Verwalter, den Leuten nichts hinterlässt als Ratgeber und sagt, hey, ich muss ja nur draufschreiben, das ist das Jahr, das ist der Künstler, vielleicht einen kleinen Auszug von der Biografie und dann können die irgendwo hingehen und
Ja,
man
und das war's.
findet es und man kann etwas damit tun oder man gibt es weiter an den nächsten Sammler. Ich hab Arbeiten aus dem 15. Jahrhundert. Die sind jetzt dieses Jahr 520 Jahre alt. Das heißt
Wahnsinn.
also, wir reden darüber, dass die von 10, 15 Generationen von Menschen betreut wurden, dass
Die
ich das
haben
heute,
schon ein paar Sammler überlebt.
die haben schon eine Menge Sammler überlebt und sie sind immer noch in einem tollen Zustand. Und das Erste, was ich immer mache, ist, was kann ich tun, wenn ich dieses Kleinod oder eine Arbeit verliere, dass der Nächste die einfach so erhält, dass er sagt, ich weiß zwar nicht, wer die gehabt hat. Man ist ja heute sind wir ja im Zeitalter der Superlative. Jeder macht alles und jeder hat seine 15 Minutes of Fame und wie auch immer. Aber das Mindeste, was ich tun kann, ist, dass jemand sich fragt und sagt, ich frage mich, wo diese Arbeit herkommt, weil sie so schön und noch in so einem tollen Zustand ist. Und dann war das meine Aufgabe, dann war das mein Vermächtnis.
Jetzt hast du gerade schon Künstlernachlässe oder die Auflösungen von Nachlässen angesprochen. Vielleicht auch interessant, wie sind sonst so deine
Oh mein Gott,
Herangehensweisen?
es gibt alles
Also
Mögliche.
das denke ich mir nämlich, bei mir ist nämlich auch so, also es gibt eigentlich ja keinen richtig falsch oder
Nein, gibt's
irgendwie
nicht.
so eine vorgegebenen Weg, aber vielleicht kannst du kurz einfach nur, weil wir hatten es jetzt im Vorgespräch, das können wir vielleicht kurz, du hast noch nie in der Frankfurter Galerie was gekauft,
Ja,
obwohl du in Frankfurt
ich wohne
wohnst.
in Frankfurt
Also
und
das sind, ne,
das,
also.
aber Achtung, man muss, das ist auch so, wie wenn ich jetzt sage, ey, ich habe noch nie ein Auto in Frankfurt gekauft.
Ja,
Also
gut, ja,
Galerien
stimmt.
kuratieren die Dinge, die sie gut finden. Und vielleicht war für mich eben einfach noch nichts dabei in meiner Heimatstadt, was ich so übernehmen wollte oder von dem ich geglaubt habe, es passt zu meinem Charakter und zu meiner Persönlichkeit. Das heißt nicht, dass ich noch nie in Galerien gekauft habe. Ich habe Zuza Krajewska, die polnische Fotografin, deren Arbeiten dich ja auch sehr überzeugen,
Ja, die sind sehr schön, das kann man sich gerne
habe
mal
ich über eine
angucken.
Galerie entdeckt. Ich habe jetzt gerade eine wundervolle Arbeit von Maximilian Prüfer gekauft, die spektakulär ist. Das war auch Überraschung. Ich bin über eine Kunstmesse gelaufen, über die Art Düsseldorf. Und dann hat mich in Echtzeit ein anderer Künstler aus München angetextet über Instagram und hat mir gesagt, hey, ein Freund von mir ist gerade.
Hat er so geschrieben?
ja, hat er wirklich. Ein Freund von mir ist gerade auf der Dralala-Messe. Ja. Geh doch mal da vorbei. Und das Resultat ist dann tatsächlich, dass ich mit dem jungen Mann an seinem Galeriestand gesprochen habe, von seiner Galerie aus Österreich. Und das Gespräch ging irgendwie los, dass ich gesagt habe, hey, ich soll hier vorbeilaufen. Der Typ hat mir geschrieben, dass du hier wärst. Und er so, ja, das bin ich. Und dann sage ich, dann erzähl mal was über deine Arbeiten. Und dann hat sich daraus, obwohl ich unter absolutem Zeitdruck war, ich bin tatsächlich getaktet wie ein Flugzeug, wenn ich auf diesen Messen bin, aber hat sich daraus ein Gespräch entwickelt von einer Stunde. Und wir sind dabei gelandet. Das muss man dazu wissen. Maximilian Prüfer geht sehr wissenschaftlich, analytisch an die Arbeiten ran. Und momentan manipuliert er Insekten, in dem Fall Fliegen, Motive nachzubauen, in dem Fall die Mona Lisa. Das ist ein hochkompliziertes Verfahren. Er macht das unglaublich.
Lebende Insekten.
Ja, lebende Insekten. Er macht das auch mit Schnecken und sowas, die werden man mit Ameisen. Das ist ganz unglaublich. Also ein wirklich toller Künstler. Und was ganz bemerkenswert ist, ich habe ihm im Verhalten auf Fliegen einen entscheidenden Hinweis geben können. Das ist eine ganz verrückte Geschichte, weil ich früher mal Chamäleons gehalten habe. Und für Chamäleons braucht man ebenfalls lebende Insekten. Ja. Nicht fliegen, aber auch fliegen. Okay. Und ich hatte tatsächlich mal irgendwann Fliegen züchten müssen, weil kein anderes Futter da war. Und habe, weil ich ein sehr beobachtender Mensch bin, das muss man wissen, ich bin ausgebildeter Chemiefacharbeiter, also auch sehr analytisch, und habe in dem Verhalten der Fliegen etwas beobachtet, was ich ihnen an diesem Messetag erzählt habe. Und das war die Grundlage für seinen nächsten Arbeitszyklus, aus dem ich jetzt eine Arbeit gekauft habe. Und das ist bemerkenswert. Also das schließt sich alles im Kreis. Und das zeigt auch, hat man als Sammler Macht? Also ich glaube nicht an den Machtgedanken, aber wenn Wissen Macht wäre, dann ist es immer ganz spannend, mit Menschen auf einer Ebene über Prozesse, über Stories zu diskutieren, um abzuklopfen. Ja. Man kann sich immer auf einem Level austauschen, dass man davon weggeht und was gelernt hat. Und das war in dem Fall wirklich bemerkenswert.
Ja, und es ist ja auch so, dass Sammler auch in der Kunstgeschichte, das kommt ja immer wieder vor, dass auch zum Beispiel Auftragsarbeiten von Sammlern oder Mäzenen damals dass die dann auch teilweise irgendwelche Top-Stücke der Geschichte werden. Also wenn ich an so Matisse Hauptwerke denke, das sind auch teilweise dann tatsächlich Auftragsarbeiten. Ja. Also ich glaube da, wenn man da ein gutes Verhältnis hat zu den Künstlern, sofern sie noch leben, wenn man jetzt zeitgenössisch irgendwie sammelt, ist ja da und auch da wieder dieses Privileg, einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht noch ganz kurz, weil ich das in der ersten Folge habe ich es auch schon angesprochen, mit diesem Hingehen und mit den Leuten reden. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, oder einfach da den Mut zu haben oder auch einfach die Angst zu verlieren, einfach hingehen. Also ich bin weiß Gott kein, also nicht mal ein mittelgroßer Player, aber ich war in London auf der Frieze. Mhm. Ich habe mir da bei jedem Stand habe ich mir die Preise abgefragt, einfach weil es mich interessiert, und die Leute haben mir auch bereitwillig Antwort gestanden.
Müssen sie ja,
wenn erstens auch müssen sie. Zweitens war ich jetzt auch Gott sei Dank, weil ich ein bisschen Glück hatte, an einem Tag da, wo sie sozusagen potenziell davon ausgegangen sind, dass ich die Kohle im Zweifel habe.
Also, das macht mich wahnsinnig, dass da keine Preise stehen übrigens.
Ja, das macht mich auch
wahnsinnig. Ich weiß, dass es da psychologisch irgendwie so eine, man will Kontakt und lalala, aber mich macht das wahnsinnig, weil ich mich als Sammler dann immer nicht entscheiden kann, kann ich mir das leisten oder nicht. Und ich meine, es gibt tatsächlich Sachen in der Liga, wo ich einfach sage, würde ich gerne haben, wo ich dann natürlich nicht frage. Und dann sind wir wieder beim nächsten Thema, wie baue ich Hemmschwellen ab? Ja. Also ich bin, soll man gar nicht glauben, aber wenn ich auf einer Messe bin, bin ich auch unglaublich zurückhaltend, nicht schüchtern, aber weil ich einfach den Leuten ihre Zeit auch nicht stehlen will. Mhm. Ich glaube, es ist ein großer Aspekt, dass man einfach so sich selber runterklassifiziert, obwohl die Menschen, die da sind, sich darüber freuen, sich zu den Arbeiten auszutauschen und Menschen was zu erzählen. Und wie gesagt, jetzt wie in dem Fall, den ich dir gerade erzählt habe mit Maximilian, man weiß immer nie, was daraus wird. Ja. Das war jetzt wirklich eine ganz, ganz krasse Geschichte. Und wie gesagt, das ist ein Hauptwerk, das ich von ihm kaufen konnte, aus so einem wichtigen Zyklus, dass ein Gespräch, das ich mit ihm hatte, so massiv positiv beeinflusst hat, aufgrund von einer Wissenslage. Und das hat mich begeistert. Und das sind auch Sachen, die man in der Sammlung zeigen kann, weil sie immer mit einem zu tun haben. Ich kann zu jedem Stück sagen, wo ist es her, wie habe ich es gefunden, was waren die Umstände. Ich habe dir vorhin erzählt, dass ich eins getauscht habe gegen eine Vase. Ich kann mich an den Tag noch ganz genau erinnern. Ich weiß noch, wie ich durch das Atelier gekrabbelt bin bei Rudolf Nicolai, der vor 20 Jahren gestorben ist und dann das erste Mal Besichtigung war. Ich weiß noch, welche Spinnen da waren, wie wir die Netze weggetan haben. Das ist wirklich unglaublich. Das soll jetzt nicht den Eindruck erwecken, man kriegt nur gute Kunstwerke, wenn man möglichst lange wie ein Geier auf eine Nachlassauflösung wartet. Aber es muss einem bewusst sein, nicht alles, was teuer ist, ist gute Kunst. Ja. Und nicht alles, was teuer gehandelt wird, ist auch am richtigen Platz. Also ich habe tolle, tolle Sachen entdeckt, weit ab von den Pfaden, die andere Leute gehen, weil erstens hat man die Herausforderung, dass man sagt, welches Budget habe ich und wie kann ich damit clever umgehen? Ja. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man einen weiten Weg geht, wenn man andere Wege geht, wenn man belastbar bleibt, wenn man sich vernetzt, connected, dann landen im Abstand von, keine Ahnung, von Momenten manchmal wirklich, wirklich tolle Dinge bei einem, wo man echt sagt, wow. Ja. Und das ist mir ein paar Mal so gegangen. Ich hab Sachen erstehen können aufgrund von Sympathie, die man, wenn man die im Handel kauft, die würde man sich tot bezahlen. Und das ist auch nur Ware. You know? Und das ist echt schwierig. Das ist so, wo ich immer durch den Kunstmarkt mich durcharbeiten muss, weil ich manche Dinge auch heute noch nicht verstehe. Ich bin da immer sehr offen und habe bestimmt vieles begriffen, aber es ist ein sehr, sehr weites Feld. Viele Leute sind vernetzt, ohne dass man es weiß. Ja. Man muss manche Dinge auch hinterfragen.
Ja, gerade beim Kunstmarkt.
Das ist ganz, ganz wichtig und das Allerwichtigste ist, dass man seinem Herzen trauen muss. Also wenn man sich für eine Arbeit entscheidet, muss man sich mit dem Faktor auseinandersetzen, dass man wahrscheinlich das Geld nie wiederkriegt. Ja. Das ist einfach so.
Das ist, glaube ich, es gibt natürlich Fälle, wo man das wiederkriegt.
Dann ist
es
aber Blutchip.
Wo man auch mal, du kannst auch was für 100 kaufen oder was für 1000. Aber ja, ich glaube, deine ist wahrscheinlich so, man sollte nicht damit kalkulieren und im Zweifel bereit sein, das Geld nie wiederzusetzen.
Die Leute werden unabhängig von unserer Empfehlung sowieso damit kalkulieren, das Bestreben ist, aber ich habe meinen Frieden damit gemacht, dass, also es gibt Sachen, von denen ich weiß, wenn ich mal tot umfalle, werden sich meine Erben freuen. Dann werde ich zu meinem Lebtag nicht mehr erleben, dass die eine Relevanz haben. Ja, jetzt wenn wir darüber nachdenken, du bist Kunsthistoriker, wie lange hat Picasso gebraucht? Picasso wurde damals immer verkauft zwischen 1000 Franc, 4000 Franc, also 10.000 Franc. Das war damals schon relativ teuer.
Wenn Gertrude Stein da für 5000 Franc eine ganze Werkserie kauft, wo jetzt irgendwie eins, das kostet irgendwie 100 Millionen.
Ja, aber guck mal,
aber auch drei Generationen.
Nach das 100 Jahre. Die Leute schauen sich das an und sagen, hätte ich. Ja. Aber dass die Dinge auch mal ruhen müssen, dass manchmal eine Generation oder zwei verstreichen müssen, um den Blick zurückzuwerfen, wie wir das jetzt gerade haben. Ich habe dir vorhin ein paar Arbeiten gezeigt von einer Künstlerin, die wir jetzt neu in die Sammlung aufgenommen haben, Martina Kügler, die am Städel studiert hat. Das wird dauern, weil die muss man erstmal verstehen. Und heute ist man so beschäftigt mit jetzt. Und es wurde noch nie so viel Kunst produziert wie im Moment. Wir haben in Amerika, in New York 35.000 schaffende Künstler. Wir haben in Deutschland, ich glaube, fast 70.000 schaffende Künstler. Dann haben wir noch die Nachlässe. Wir haben das, was eh schon im Markt ist. Das ist eine Masse an Zeug, die einfach auch mal ruhen muss. Und da sollte man immer versuchen, navigieren zu lernen. Und zwar navigieren zu seinen Gunsten. Und das zu seinen Gunsten heißt, das Glück in den Arbeiten zu suchen. Ich kann mir heute immer noch alles angucken, ohne dass ich es aus dem Fenster werfe. Und das ist bemerkenswert. Das sind keine Arbeiten dabei, die ich hässlich finde, weil jede Arbeit was ganz Besonderes hat. Sie hat einen ganz besonderen Faktor, sie hat eine ganz besondere Energie, sie hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Das ist Liebe. Es gibt Arbeiten, die liebe ich ganz besonders, aber ich habe sie alle wirklich gerne.
Ich kann da nicht mehr zu sagen und wir müssen auch ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich hätte jetzt zum Abschluss noch drei Fragen, wo ich dich bitten würde, die so relativ knapp einfach zu beantworten.
Und ja, zwar, nein, vielleicht?
Nee, das nicht, schon gerne, aber jetzt nicht, sondern. Und zwar das erste wäre einfach, weil ich da in der ersten Folge auch schon drüber gesprochen habe, und dann kamen ein paar Rückfragen. Hast du zum Thema Sammeln Literaturempfehlungen für Leute, die jetzt einsteigen? Jetzt nicht, es gibt so Bücher wie Sammel ich Kunst, das meine ich jetzt nicht, aber zum Beispiel, beim letzten Mal habe ich zum Beispiel nur das Beispiel Die Weltkunst von der Zeit gebracht. Also sowas, so ein Magazin oder irgendwas, wo du sagst,
so lese ich gar nicht.
Das lohnt sich einfach vielleicht mal da rein.
Also,
oder sagst du, benutze ich, dann ist das...
Also ich versuche eine einfache Antwort zu geben. Den meisten Spaß habe ich mit Büchern, die den Kunstgedanken hinterfragen. Ist das Kunst oder kann das weg?
Okay.
In diese Richtung. Und wenn man, das sind ja auch kluge Leute, die so Bücher schreiben. Und wenn die einem so ein, die geben einem so einen lustigen Wink mit, das hilft einem manchmal mehr, wie das Ganze, es gibt diese Einteilung der Kunst sowieso, wie du sie als Kunsthistoriker lernst, das können wir alles nicht beeinflussen, aber ich brauche manchmal so einen Schalk im Nacken.
Sehr gut. Dann das andere, hast du eine Ausstellungsempfehlung oder ein Museum, wo du einfach, oder eine Institution generell, wo du einfach sagst, da lohnt es sich einfach mal dahin zu gehen oder eine aktuelle Ausstellung vielleicht auch, die noch läuft, die du jetzt, messen sind jetzt gerade rum.
Ah ja, also ich habe letztes Jahr eine gesehen von Caroline von Heil. Das war, glaube ich, eine der besten Ausstellungen, die ich jemals gesehen habe. Dammtorhallen in Hamburg.
Diese Jungs sind auch gut.
Ja. Ich musste Lanze brechen für Kunstausstellungen.
Und Mädels natürlich.
Ich musste Lanze brechen für Kunstmessen. Wir leben in einer Zeit, die wahnsinnig dynamisch ist. Wir sind alle ständig am Rennen. Und auf Kunstmessen kann man manchmal in einer sehr hohen Dichte Gutes und Schlechtes erleben.
Ja.
Was man im Museum nicht kann.
Ja.
Im Museum haben immer einen Kanon, die haben immer einen Auftrag und bestenfalls erlebt man da immer das Beste. Ich glaube aber, dass man zur Geschmacksbildung manchmal eine ganze Menge Kunstmessen machen sollte, um zu sehen, was empfinde ich als Edelkitsch, Edeltrash und was bleibt bei mir hängen. Es ist ja immer tatsächlich so, wenn ich von der Kunstmesse nach Hause fahre und was am nächsten Tag immer noch abrufbar ist, das, was hängen geblieben ist. Das hilft einem so ein bisschen auf seiner Spur.
So, und jetzt wird es ein bisschen wirklich kurz und knapp.
Oh Gott.
Ja, ist ja gar nicht schlimm. Wie würdest du einen Sammler definieren?
Ja.
So, wenn das die Antwort ist, wunderbar. Ich hätte jetzt noch ein Beispiel zur Erklärung, wenn deine Antwort ist.
Einfach anfangen.
Ja. Cool. Weil ich hatte so gedacht, ich habe mal im Interview, ich weiß nicht mehr von wem, der sagte, Sammler ist man dann, wenn man anfängt, wenn man weiter kauft, wenn die Wände voll irgendwie so. Einfach anfangen. Das finde ich fantastisch. Weil vielleicht darf ich da kurz auch meine Meinung wäre zu sagen, in dem Moment eigentlich, wo ich mich dafür entscheide, Kunst zu sammeln oder beziehungsweise Kunst zu kaufen. Und das muss nicht gleich sein mit dem Tag, an dem ich das erste Mal was kaufe. Ich habe mich irgendwann dafür entschieden, das nächste Mal, wenn dir was gefällt und du dir das leisten kannst, kaufst du das. Das hat aber dann noch Wochen gedauert bis das passiert ist. Also weil ich finde immer, oft werden Leute daran gemessen, wie groß jetzt die Sammlung ist und man ist erst Sammler, wenn man das und das. Nein, wenn du jetzt sagst, ich bin Sammler, ich nehme das ernst, ich setze mich damit auseinander und im Zweifelsfall gehe ich auch hin und kaufe das, dann ist das für mich schon der Punkt, wo du schon so getriggert bist, dass du im Spiel bist.
Ich bin schon am nächsten, am nächsten Schritt. Wie kann man Sammler sein, ohne zu sammeln? Muss man tatsächlich dazu Dinge versammeln?
Also, das glaube ich schon.
Das ist der Blick schon.
Aber da machen wir dann noch eine zweite Frage.
Das ist der Blick in die Zukunft.
Genau.
Wie kann man sammeln, wenn man tatsächlich, vielleicht leben wir irgendwann alle in so Zeitkapseln und haben diese Wohnungen gar nicht mehr und es gibt auch keine Wände mehr. Sammeln wir dann digital?
Alles VR.
Oder, ja, das wäre für mich ein spannender Aspekt.
Aber das klären wir vielleicht an einem anderen Nachmittag.
Sehr gerne.
Ansonsten vielen Dank. Ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Ansonsten, man findet dich über Instagram, A Private Collection.
Genau, das offizielle Kürzel ist www.aprivate-collection.com.
Richtig. Und bei mir wie immer New Generation Art Collector, einfach über Instagram. Beim nächsten Mal bin ich in München und mehr verrate ich noch nicht. Und dann gucken wir mal, was passiert. Tschüss.